Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber ich erkenne so ein Muster in dem, was heute schon gesagt wurde und auch in bestimmten Liedtexten, die wir hatten, ohne dass es abgesprochen war, so ein bestimmtes Muster an Aussagen, die heute immer und immer wieder kamen. Und vielleicht will uns Gott auf etwas aufmerksam machen. Es gibt ja manchmal solche Muster. Und ich mag heute in dieser Predigt mit euch über so ein Muster reden. Ich habe einen Bibeltext, aber dieser Bibeltext steht exemplarisch für viele andere Texte, die es auch in der Bibel gibt. Ich könnte auch 15 andere Geschichten wählen, aber ich habe diese gewählt. Und ich erkenne hier so ein Muster, das immer und immer wieder in der Bibel vorkommt. Ich lade euch herzlich ein, dass ihr 2. Mose aufschlagt. Wir wollen in so eine Meta-Geschichte eintauchen. 2. Mose, Kapitel 3. Mose aber hütete die Schafe Jitros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian. Und er trieb die Schafe über die Steppe hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch. Und er sah, dass der Busch im Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde. Da sprach er: Ich will hingehen und will diese wundersame Erscheinung besehen, warum der Busch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinging, um zu sehen, rief Gott ihn aus dem Busch und sprach: Mose, Mose! Und er antwortete: Hier bin ich. Gott sprach: Tritt nicht hinzu. Zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach weiter: Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und Mose verhüllte sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und der Herr sprach: Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger gehört. Ich habe ihr Leiden erkannt. Und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Ägypter Hand. Und dass ich sie herausführe aus diesem Land in ein gutes und weites Land, in ein Land, darin Milch und Honig fließt. In das Gebiet der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter. Weil denn nun das Geschrei der Israeliten vor mich gekommen ist und ich dazu ihre Not gesehen habe, wie die Ägypter sie bedrängen. Bis hierhin. Ich weiß nicht, ob jemand von euch so etwas schon mal erlebt hat. Da geht er spazieren irgendwo und plötzlich sieht er einen Busch brennen, der aber nicht verbrennt. Schon mal jemand sowas erlebt? Wohl nicht. Aber vielleicht habt ihr schon mal irgendwo Gott erlebt. Seid ihr schon mal Gott begegnet? An der einen oder anderen Stelle und dort, wo ihr ihm begegnet seid, wie hat er sich euch vorgestellt? Habt ihr schon mal diesen Moment gehabt, wo ihr das Gefühl hattet, ihr begegnet hier dem Heiligen? Und man wird ehrfürchtig, man will vielleicht nicht wie ein Mose sein Gesicht verhüllen oder seine Schuhe ausziehen, aber man weiß nicht mehr, was man sagen soll, außer zu staunen. Seid ihr schon mal Gott begegnet? Und wenn ja, wie hat er sich euch vorgestellt? Und da finde ich in dieser Geschichte und in vielen anderen Geschichten in der Bibel, ja, finde ich, wie Gott sich vorstellt, als ein Gott, der Großes vorhat mit seinem Volk. Wir sind hier im Alten Bund und ja, im Alten Bund, das lese ich zuallererst, hat Gott ein Volk. Hat Gott sein Volk, hat Gott seine Leute, die ihm wichtig sind, die er liebt, für die er kämpft, für die sein Herz schlägt, denen seine Aufmerksamkeit gilt. Eine Gruppe von Menschen, die ihm nicht egal ist. Nein, wenn man den biblischen Bericht Glauben schenkt, so wie es im Alten Testament oft beschrieben ist, dann ist es fast so, als ob er richtig so menschliche Gefühle für dieses Volk hat. Wie stellt sich Gott vor? Zuerst einmal stellt sich Gott vor als ein Gott, der, was habt ihr gerade gelesen? Der hört und der sieht. Ich bin der Gott deines Vaters. Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger gehört. Gott ist ein Gott, der hört und sieht. Nun, ich weiß nicht, ob das ein Gedanke ist, der euch vielleicht Angst macht. Ja, meine Eltern haben mir das so beigebracht, haben mir das als Kind schon erzählt. Gott sieht alles so. Das kann einem manchmal Sorge bereiten. Oh oh, was er dann wohl alles sehen würde bei mir. Da wäre mir vielleicht lieber, dass Gott ab und zu mal ein Auge zudrücken würde. Macht er bestimmt auch. Aber hier wird er vorgestellt als ein Gott, der hört und sieht. Und was sieht er? Was sieht er? Er sieht das Elend. Er sieht das Leid. Er sieht die Not. So wird Gott vorgestellt. Wenn meine Leute leiden, dann sehe ich das. Dann kriege ich das mit. So ist Gott. So ist Gott. Wenn Leid geschieht, sehe ich das. Ich höre sie auch. Das ist meine tiefe Überzeugung, dass wenn wir beten, dass Gott hört. Gott stellt sich vor als ein Gott, der hört. Wie stellt sich Gott noch vor? Er stellt sich vor als ein Gott, der seine Leute kennt und erkennt. Hier heißt es, ich habe ihr Leiden erkannt. Ich verstehe sie. So ist unser Gott. Wir hatten das vorhin in der Lektion, haben wir darüber gesprochen, wie wäre das, wenn Johannes dann irgendwo draußen wäre und er würde predigen und er wäre nicht in der Stadt und er kennt mein Leben nicht. Wie könnte er dann überhaupt predigen, wenn er mich gar nicht kennt und gar nicht weiß, wo ich stehe? Das ist eine Herausforderung. Natürlich müssen wir, wenn wir mit Leuten reden, wissen, wo sie stehen. Wie sie fühlen, was sie denken. Und Gott ist ein Gott, der kennt seine Leute. Ich habe ihr Leiden erkannt. Er erkennt, wo sie stehen. Er erkennt, was sie durchmachen. Was sie denken und fühlen. Was sie sich wünschen und hoffen. Er erkennt, wovor sie Angst haben. Er kennt sie. Und dann sagt er, ich bin ein Gott, der retten möchte. So stellt sich Gott vor. Ein Gott, der retten möchte. Ich habe das Elend gesehen, ich habe es gehört, ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Ägypter Hand. Und ihr Lieben, das ist ein Muster. Das ist ein Muster in der Bibel. Das ist nur eine Geschichte, die ich für ganz viele nehmen könnte, wo deutlich wird, Gott ist uns nicht egal. Nein, wir sind Gott nicht egal. So, wir sind Gott nicht egal. Er möchte seine Leute erretten. Er möchte sie retten. Und nicht nur aus Ägypten hinausführen, nein. Mehr noch das, er möchte sie hineinführen in ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Ich möchte sie nicht nur retten, sondern ich möchte ihnen Leben in Fülle geben. Ich möchte, dass meine Leute ein gutes Leben haben können. So stellt sich Gott zuallererst vor. Nicht nur an dieser einen Stelle, an ganz vielen Stellen wird Gottes Absicht deutlich für den Menschen. Ich kenne dich. Ich höre dich, ich sehe dich und was immer du durchmachst, ich möchte dich erretten. Und ich möchte dir ein gutes Leben und später, ich möchte dir ein ewiges Leben geben. Das ist Gott. Hat er sich euch schon einmal so vorgestellt? Das ist also dieser Plan Gottes, dieser große Plan. Der Gott, der Großes vorhat, sagt, ich bin herniedergefahren und ich möchte mein Volk retten. Und jetzt ist dieser Mose dort an diesem, was ich war, schönen Sonntagvormittag, wo er spazieren war auf dem Feld, ich weiß es nicht, und diesen Busch sieht und er hört diesen Plan und ich frage mich, was wird ein Mose gedacht haben? Was wird ein Mose gedacht haben? Super! Klingt gut! Das wünsche ich mir auch! Das wünsche ich mir auch! Nur Mose war zu dem Zeitpunkt schon Vater und wisst ihr, wie er seinen Sohn genannt hat? Muss ich ja selber raussuchen. Findet er es einer Gershom, ne? Denn er sprach, ich bin ein Fremdling geworden im fremden Land. Ich bin ja selber ein Fremdling. Ich habe da in Ägypten gelebt. Ich weiß, wie das ist dort als Fremder. Ist super. Gott, rette dein Volk. Das wird er sich gedacht haben. Sowas in der Art. Kann ich mir vorstellen. Und jetzt kommt der Haken. Jetzt kommt der Haken an der Geschichte. Mose, ich will dich dafür. Ich will dich dafür. Ich will dich senden. So haben wir gelesen. Weil denn nun das Geschrei der Israeliten vor mich gekommen ist und ich dazu ihre Not gesehen habe, wie die Ägypter sie bedrängen, so geh nun hin. Ich will dich zum Pharao senden. Und ein Mose muss schlucken. Ein Mose muss schlucken. Klar. Dein Plan ist toll und dein Plan ist großartig und ich bin total begeistert, was für ein Gott du bist und wie du dich vorstellst. Aber mit mir? Mit mir? Ist es dein Ernst? Klar liebe ich es, wenn die Wohnung aufgeräumt ist, aber muss ich derjenige sein, der sie aufräumt? Gibt's da nicht einen anderen? Warum muss ich das sein? Und ihr Lieben, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, warum Gott den Menschen gebrauchen möchte, immer und immer wieder. Wie gesagt, das ist nur eine Geschichte von vielen. Er könnte es auch selbst machen. Natürlich, Gott braucht den Menschen nicht. Aber aus irgendeinem Grund will er ihn gebrauchen. Und vielleicht ist dieser Grund der, dass der Mensch dann erkennt, wie groß und wie unglaublich dieser Plan Gottes eigentlich ist. Ich glaube, jetzt muss es Mose bewusst geworden sein, was Gott ihm hier gerade eigentlich gesagt hat. Solange Gott nur davon spricht, das ist mein toller Plan, dann denke ich mir, ja, wunderbar. Aber wenn er sagt, du bist derjenige, der das machen soll, dann denke ich mir plötzlich, okay, Moment, Gott, was hast du da gerade eigentlich gesagt? Ihr Lieben, habt ihr gehört, was Gott eigentlich gerade zu Mose gesagt hat? Ein bisschen größenwahnsinnig vielleicht sogar, wenn man sehr menschlich denken würde. Mose, du bist derjenige, der das Volk aus Ägypten führen soll. Ja, Moment mal, wie soll das denn funktionieren? Das Volk, das dort als, ich sag mal im besten Fall, billige Arbeitskräfte gehalten wird, als Sklaven, die dort die Arbeit verrichten. Warum sollte jemals der Pharao dieses Volk gehen lassen? Und überhaupt, da müssten sie ja erst einmal irgendwie mobilisiert werden, erst mal einmal zusammenkommen, diese vielen hunderttausend Leute, die das sind. Und warum sollten sie denn auf mich hören, der ich doch eigentlich an des Pharaos Hof groß geworden bin? Und das letzte Mal, als ich dort in Ägypten war, hatte ich nun nicht gerade ein gutes Standing, und zwar weder beim Pharao noch bei den Hebräern. Das ist dein Plan? Mit mir? Und dann sagst du, ja gut, du möchtest dein Volk erretten, das klingt schön und gut. Und du sagst, du möchtest sie in ein Land führen, in dem Milch und Honig fließen, das klingt schön und gut. Aber habt ihr gelesen, was da steht? In das Gebiet der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter. In diesem Land leben ja schon Leute. Da leben 6 große Völker. Ich soll derjenige sein, der dann hingeht und diese Völker vertreibt? Ich bin Hirte. Gott, was ist das für ein Plan? Was ist das für ein Plan, den du davor hast? Und dann, als ob das nicht schon alles unrealistisch genug wäre und ob das nicht schon größenwahnsinnig genug wäre, was Gott vorhat, ist, wenn ihr geht, dann will ich euch nicht nur gehen lassen aus Ägypten, sondern ich will machen, dass die Ägypter euch noch mit Geschenken überhäufen. Und da mussten Mose komplett ausgestiegen sein. Was? Ja, ihr Lieben, ihr könnt das lesen. In 2. Mose 3, Vers 21. Auch will ich diesem Volk Gunst verschaffen bei den Ägyptern, dass, wenn ihr auszieht, ihr nicht leer auszieht. Sondern jede Frau soll sich von ihrer Nachbarin und Hausgenossin silbernes und goldenes Geschmeide und Kleider geben lassen. Die sollt ihr euren Söhnen und Töchtern anlegen und von den Ägyptern als Beute nehmen. Wenn ihr rausgeht, dann werdet ihr nicht nur rausgehen in Freiheit, was schon unmöglich ist, dann werdet ihr nicht nur dieses Land einnehmen, wo jetzt noch 6 Völker leben, die werde ich alle vertreiben, sondern ihr werdet auch noch Geschenke mit auf den Weg bekommen. Was ist das für ein Plan? Gott stellt sich vor als jemand, der Großes, unfassbar Großes, so Großes machen möchte, dass mein Verstand dabei sich abschaltet. Das begreife ich nicht. Das ist über alle meine Vorstellungskraft. Und das möchtest du mit mir machen. Ein Muster überall in der Bibel. Gott hat einen großen Plan und er will ihn verwirklichen mit der Hilfe von Menschen. Warum ausgerechnet ich? Was sagt Mose? Mose sagt, wer bin ich? Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen würde und dass ich das Volk Israel aus Ägypten führen würde? Wer bin ich? Und dann fangen all diese Entschuldigungen an. Ihr kennt das Kapitel, ihr kennt die Geschichte Und wenn nicht, wir werden gleich noch ein bisschen reinschauen, wie er jetzt anfängt zu ringen mit Gott. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen, was das für eine Situation ist. Da ist er diesem brennenden Busch gegenüber und Gott selbst spricht aus dem Busch und er hat die Schuhe ausgezogen, weil er auf heiligem Land ist und hat sein Gesicht verhüllt und trotzdem hat er so einen Schiss vor diesem Plan, dass er Gott selbst sagt, es gibt tausend Gründe, warum ich das nicht machen kann. Ich kann das nicht. Und ja, man findet so schnell Entschuldigungen. Da gibt es so einen Witz, ich weiß nicht, wie witzig ihr ihn findet, aber da gibt es diesen Witz von Soldaten, die eines Abends Ausgang bekommen haben. Und der Oberst oder General, was auch immer, hat gesagt, so, ihr kommt den Abend zur freien Verfügung, geht und genießt es morgen früh zum Morgenappell, seid ihr wieder da. Und der Abend vergeht und die Nacht vergeht und der Morgen bricht herein und beim Morgenappell ist keiner da. Und dann steht er da, ja, und wartet. Und der Tag vergeht und es wird immer später am Tag und im Laufe des Tages trudeln die einzelnen Soldaten so langsam wieder ein und der General ist stocksauer. Und fragt, was ist los gewesen, wo seid ihr gewesen, was ist passiert? Und der Erste fängt an und sagt, ich muss mich tausendmal entschuldigen, aber es ist wirklich alles schiefgegangen. Gestern Abend, wir hatten ein paar schöne Stunden, war was essen in der Stadt und dann wollte ich wieder zurück und habe den Zug genommen, aber der Zug ist ausgefallen. Aha, ja und dann? Naja, und dann habe ich mir ein Auto gemietet und wollte mit diesem Auto losfahren zum Camp zurück. Aber auf halber Strecke hat der Motor schlapp gemacht und ich musste aussteigen und dann bin ich durch die Gegend geirrt und habe irgendwo einen Bauernhof gefunden und habe den Bauern dort angesprochen, ob er mir nicht sein Pferd verkaufen würde. Und dann hat er mir seinen alten Gaul verkauft und dann bin ich losgeritten zum Camp stundenlang. Aber irgendwo auf halber Strecke ist er einfach zusammengebrochen. Und dann bin ich, habe den dort liegen lassen und bin mit den letzten Kräften gewandert, bis ich jetzt heute Nachmittag hier angekommen bin. Und der General denkt sich, okay. Und dann kommt der Zweite sagt, mir ist was ganz Ähnliches passiert. Der Zug ist ja ausgefallen und auch ich hatte ein Auto gemietet und das Auto hat schlapp gemacht. Und dann habe ich mir ein Pferd gekauft und mit dem Pferd und das Pferd. Und genau die gleiche Geschichte. Und der Dritte erzählt das und der Vierte und man hat so viele gute Entschuldigungen. Als er irgendwann beim Letzten ankommt und natürlich mit seiner Geduld am Ende ist, fängt auch der an zu erzählen und sagt so, naja, der Zug war ja nicht da, habe ich mir ein Auto gemietet und bin losgefahren und der General sagt, ja lass mich raten, ja, dann ist das Auto, ist der Motor versagt. Ne? Und er sagt, nee, der Motor ist nicht versagt, ich kam nur nicht durch, weil so viele tote Pferde auf der Straße lagen. Und für mich so eine Geschichte, so ein Beispiel, wie irre viel Entschuldigung man findet. Was sagt denn ein Mose? Was sagt ein Mose? Erstens sagt Mose, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen sollte? Wer bin ich? Guck mich doch mal an, ich bin ein Hirte. Zweifel an der Person. Und dann sagt er als Nächstes, wenn ich hingehen werde, dann werden sie mich fragen, ja, wer hat dich gesandt? Und ich sage, Gott war es. Und dann werden sie fragen, wie ist sein Name? Wer ist denn dieser Gott, der dich sendet? Bist du sicher, dass dich Gott gesandt hat? Und was soll ich dann sagen? Zweifel an der Aussendung, Zweifel an der Autorität. Und dann werden sie sagen, nein, der Herr ist dir nicht erschienen. Und werden mir nicht glauben. Zweifel an der Erfahrung. Und zuletzt, ich meine, das ist das Bekannteste, sehen wir schon zwei Seiten lang diskutieren hier. Ach, übrigens, ich bin auch nicht beredet, das kann ich auch nicht. Ja, Zweifel an meinen Fähigkeiten. Bis ein Mose am Schluss sagt, Herr, sende, wen du willst. Und da wird für mich eines deutlich. Für mich wird deutlich, Ängste und Zweifel sind berechtigt, weil Kompetenz wirklich begrenzt ist. Man kann es nicht schönreden, er war ein Hirte zu dem Zeitpunkt und er hatte kein gutes Standing in Ägypten. Da hätten sich andere finden lassen können, die es leichter gehabt hätten. Zweifel sind berechtigt. Und wahrscheinlich konnte er wirklich nicht gut reden. Man so eine Idee, sich gerade den einen, der in Ungnade gefallen ist, beim Pharao auszusuchen, um eine Revolution anzuführen, auf so eine Idee kann auch nur Gott kommen. Und genau das ist der Punkt. Auf solche Ideen kommt Gott. Gott kommt auf solche Ideen. Mein Gott ist derjenige, der sich in der Bibel fast hundertjährige aussucht, Abraham und Sarah, die eigentlich keine Kinder mehr bekommen können und sagt, aus euch möchte ich ein großes Volk machen. Auf so eine Idee kommt Gott. Gott ist derjenige, der sich einen Jeremia aussucht, der von sich selbst sagt, ich bin eigentlich viel zu jung. Ja, eigentlich bin ich viel zu alt, ich bin viel zu jung. Nein, du bist der Richtige. Und dann im Neuen Testament sucht er sich keine Schriftgelehrten aus. Keine Sadduzäer, keine Pharisäer, nicht die religiöse Elite, sondern diejenigen, die seine Revolution anführen. Leute, die nach Fisch stinken. Und ich erkenne ein Muster. Ja, der Plan Gottes ist genial und er übersteigt alle meine Vorstellungskraft. Und Zweifel sind berechtigt. Aber ihr Lieben, sollte Gott irgendetwas unmöglich sein? Vielleicht ist das der Grund, weswegen Gott Menschen gebraucht und es nicht selbst einfach macht. Weil dort, wo sie sich ihn gebrauchen lassen, sie teilhaben an den größten Wundern. An den größten Wundern, nämlich dass Gott das wahrmacht, was er verspricht. Das, was unmöglich scheint, umsetzt. Und ja, wenn ich überlege, dann erinnere ich mich daran, dass ich wahrscheinlich dort die größten Wunder erlebt habe in meinem Leben, wo ich mich von Gott gebrauchen lassen wollte. Ich will dir geben, was du brauchst. Gott spricht ihm gut zu bei all diesen Zweifeln. Was sagt Gott? Gott sagt, ich will mit dir sein. Ich will dir zeigen, was du tun sollst. Ich will dir sagen, was du sagen sollst. Ich will dir Unterstützung geben. Ja, Aaron soll kommen und soll für dich reden. Wenn Menschen sich von Gott gebrauchen lassen, dann verspricht er, sie zu unterstützen, mit ihnen zu sein, sie auszurüsten, sie zu stärken, ihnen Kraft zu geben, ihnen alles zu geben, was sie brauchen. Dort, wo sie sich ihm zur Verfügung stellen. Und in dieser ganzen Geschichte, und deswegen habt ihr vielleicht in einem Gottesdienstbegleiter auch die Überschrift der Predigt gelesen, ist für mich diese eine Frage so rausgestochen. Mose, was hast du in deiner Hand? Was hast du in deiner Hand? Wie Gott, was habe ich in meiner Hand? Ja, ich habe einen Hirtenstab in meiner Hand, ich bin Hirte. Ein Stück Holz, nichts weiter, nichts Besonderes. Damit soll ich die Revolution anführen? Damit soll ich das Volk aus Ägypten rausführen? Ich habe keine Waffen, ich habe gar nichts. Ich habe ein Stück Holz. Das, was man an jeder Ecke vor der Tür findet. Nein, Mose. Nein, nein. Das ist nicht nur ein Stück Holz. Das ist der Stab, den du vor dem Pharao zur Schlange machen wirst. Das ist der Stab, mit dem du den Nil in Blut verwandeln wirst. Mit dem du Frösche und Stechmücken und Heuschrecken herbeirufen wirst. Das ist der Stab, mit dem du ein Meer teilen wirst. Das wird für mich auch deutlich als Muster in der Bibel, dass Gott die banalsten Dinge benutzt, ganz egal was es ist, wo die Menschen Gott zur Verfügung stellen, was sie haben. Und wenn es nur ein Stück Holz ist, will das gebrauchen und große Wunder tun. Und dann nach dieser ganzen Geschichte lese ich, Mose ging hin. Und Mose ging hin. Er tat. Und ihr wisst, wie es weitergeht, das ganze Alte Testament ist quasi die Fortführung dessen. Und jetzt, ihr Lieben, sind wir im Neuen Bund, heute, hier und jetzt. Und ich frage mich, wie stellt sich Gott vor? Wie stellt sich Gott heute vor? Was ist Gottes Plan heute? Was ist Gottes Vision heute? Eine ganz ähnliche. Er möchte retten. Er möchte alle Menschen retten. Menschen zu retten hat für Gott höchste Priorität. Das ist ihm sogar so wichtig, dass er seinen eigenen Sohn dafür hergibt, dass er stirbt. Und es ist nicht mehr nur ein Volk, es ist die ganze Welt. Es sind alle. Gott möchte Vater sein für jeden. Gott ist voller Liebe. Gott ist voller Liebe für jeden Menschen. Er möchte sie verschwenderisch austeilen. Und er sieht die Menschen und er hört sie und er erkennt sie und möchte sie retten und er möchte ihnen Leben in Fülle schenken. Und er möchte sie teilhaben lassen, teil sein lassen an seinem Leib. Und er möchte, dass sie Teil sind seiner Familie und Teil sind seiner Gemeinde, Teil sind seines Reiches, ihr Lieben. Das ist der Grund, weswegen wir heute Morgen hier sind. Manchmal habe ich das Gefühl, dass es vielleicht ein Missverständnis darüber gibt, was Gemeinde ist. Dass wir das Gefühl haben, wir sind hier aus diesem Grund, weil wir dann einfach mal einmal in der Woche 2 Stunden uns berieseln lassen und etwas über Gott hören. Ihr Lieben, das ist Gottes Vision. Das ist Gottes Plan für die Welt. Sein Leib, sein Reich aufzubauen. Menschen zu gewinnen, Menschen zu erretten, Menschen Leben, ewiges Leben zu ermöglichen. Wir sind hier nicht einfach nur in einem Raum, wo wir uns irgendwas anhören. Ihr Lieben, wir sind hier Teil von dieser großen Geschichte Gottes. Und die Möglichkeit, hier Wunder zu erleben, wie Gott wahr macht, was er verspricht. Nicht, dass wir das alle schon erreicht hätten, auf gar keinen Fall. Aber das ist das Potenzial von Gemeinde. Das ist das Potenzial. Gelebte Nächstenliebe, Hilfsbereitschaft, Gemeinschaft, Gottesbegegnung, Erfahrung von Errettung und Versöhnung. Teil der Familie Gottes sein, ist ein unglaublicher Plan. Und jetzt kommt der Haken. Gott möchte das mit mir und mit dir. Gott hat eine Mission und er wählt sich uns als Partner aus. Und ja, Zweifel sind berechtigt. Und viele Entschuldigungen hätten ihren Platz. Er könnte begabtere Leute finden. Er könnte Experten finden und er könnte Profis finden. Leute, die ein größeres Wissen haben als wir und die mehr Erfahrung haben und die bessere Fähigkeiten haben als wir. Könnt ihr finden. Könnt es auch selbst machen. Und ja, Ängste und Zweifel sind berechtigt. Das muss man nicht schönreden. Vielleicht sind wir auch zu alt oder zu jung. Können nicht gut reden. Haben Angst, dass das, wenn wir was sagen, die Leute uns keinen Glauben schenken. Oder was auch immer. Aber das ist für mich die Frage an diesem Text. Was soll ich heute früh jetzt antworten? Soll ich antworten, sende wen du willst? Oder soll ich antworten, hier bin ich? Es gibt Menschen, viele Menschen, die ich gesprochen habe, die mir gesagt haben, dass Gemeinde, das, was sie in Gemeinde erlebt haben, überall auf der Welt, dass das Beste ist, was sie in ihrem Leben erlebt haben jetzt. Vielleicht, dass es ihr Leben gerettet hat. Das wünsche ich mir für meine Gemeinde auch. Deswegen bin ich so dankbar für solche Geschichten, wie das, was wir gerade gehört haben von Walter und Angelina. Hoffnung für die Welt sein. Oder für unsere syrischen Freunde, denen wir Deutsch beibringen. Oder wo wir diakonisch aktiv werden. Das ist Gottes Vision für diese Welt. Und letzten Endes wollte ich mit dieser Predigt deswegen nichts anderes sagen, als das ist auch Gottes Vision für dich. Und wenn er dich beruft, dann sag ja. Dann sag ja. Egal wo das ist und was das bedeutet. In dieser Gemeinde gibt es viele Möglichkeiten, sich einzusetzen. In der Moderation oder in der Musik oder in der Kinderbetreuung, in den Gesprächsgruppen oder in sowas Einfachem wie der Bewachung. Ihr Lieben, wisst ihr, wie schwer es ist, Leute für die Bewachung zu finden? Das kann wirklich jeder. Da muss man einfach nur einmal sitzen. Jeder, der zwischen 17 und 70 ist. Das ist Gottes Plan für die Welt. Und ich wünsche mir, dass wir ja sagen. Wenn Gott heute ruft, Mose, Mose oder Fabian, Fabian, dass ich antworte, hier bin ich. Amen.